Mit den französischen Atomtests im Südpazifik ist die Tatsache, dass Frankreich Kolonialmacht ist, wieder verstärkt ins öffentliche Bewusstsein gerückt. Nach dem Tag der Wiederaufnahme der Atomversuche ist es auf Tahiti, der Hauptinsel von Französisch-Polynesien, zu Unruhen gekommen. Die Riots hatten ihren Ausgang auf dem französischen Flughafen, dem Sinnbild der französischen Kolonialmacht, der dann auch abgefackelt wurde. Von dort aus zogen die meist jugendlichen Militanten in die Innenstadt und plünderten Geschäfte und setzten Gebäude in Brand. Französisch-Polynesien ist 1000 Quadratkilometer groß und hat 200.000 Einwohner und Einwohnerinnen. Über die soziale Situation in dieser Region sprach das Info mit Pierre Jardin, Autor der Blätter des IZ3W. Anfangs wird er in aller Kürze die französische Kolonialpolitik in dieser Region schildern.
Frankreich verfügt zurzeit im südlichen Pazifik über drei sogenannte TOM. TOM ist die Abkürzung für Territoire d'Outre-mer, also französische Überseeterritorien. Das eine ist Neukaledonien, das andere Wallis und Futuna und das dritte Französisch-Polynesien mit dem Zentrum Tahiti. Diese Gebiete wurden von Frankreich erworben, eigentlich relativ rezent erworben. Der erste Vorstoß, dauerhafte Vorstoß Frankreichs in den südlichen Pazifik, datiert auf Mitte des 19. Jahrhunderts. Und bis 1900 war dieser Prozess abgeschlossen. 1900 kam es zur Annexion der letzten Inselgruppen im französisch-polynesischen Raum. Bis vor einigen Jahrzehnten waren diese Inselgruppen für Frankreich eigentlich recht marginal. Frankreich verfügte ja bis Anfang der 60er Jahre gerade in Afrika über einen kolonialen Schwerpunkt. Und nach dem Ende des französischen Kolonialreiches in Afrika, vor allem nach der Unabhängigkeitswerdung, nach der Unabhängigkeit Algeriens 1962, waren diese Territorien zusammen mit den französischen Überseedepartements, die sich in der Karibik und im Indischen Ozean befinden, die letzten Reste des einstigen französischen Empires.
Die Geschichte des Kolonialismus, so denkt man, ist die Geschichte von Ausbeutung. Wie verhält sich das in Französisch-Polynesien?
Ja, im südpazifischen Raum kann man eigentlich nicht durchgängig von Ausbeutung sprechen. Dazu waren, wie gesagt, diese Gebiete lange Zeit viel zu unwichtig für Frankreich. Die einzige wirtschaftliche Relevanz im südlichen Pazifik geht eigentlich von der Insel Neukaledonien aus. Neukaledonien verfügt über große mineralische Rohstoffvorkommen. Neukaledonien ist ja bekannt als Nickelinsel und verfügt schätzungsweise über 40% der weltweiten Nickelvorräte. Und ansonsten sind diese Gebiete bis in die 60er Jahre relativ unwichtig geworden. Wichtig dagegen ist gerade Französisch-Polynesien nach der Unabhängigkeit Algeriens geworden. Frankreich hatte ja zu der Zeit ein Atomtestgelände in Regan in der Sahara und musste dieses Atomtestgelände aufgeben und hat dann unter de Gaulle sein Atomtestzentrum in Mauriac-Fangataufa aufgemacht. Und ab dem Zeitpunkt waren die französischen Überseedepartements eingebunden, funktional eingebunden in ein strategisches Nutzungsdenken Frankreichs, waren also unverzichtbare Bestandteile dieser Force de Frappe.
Sind die von Frankreich wieder aufgenommenen Atomtests nun der Grund oder nur der Auslöser für die jüngsten Unruhen auf Tahiti?
Hinter diesen Unruhen steckt etwas, das sich auf Französisch-Polynesien schon seit längerem angedeutet hat und auch gelegentlich zum Ausbruch gekommen ist, nämlich die tiefen sozialen Spannungen, die diese Inselgesellschaft durchziehen. Man darf nicht vergessen, dass im Jahre 1987 das Geschäftsviertel von Papeete schon einmal gebrandschatzt und geplündert wurde, dass es Revolten gab, dass es damals eine Revolte gab, auch vor allem von Jugendlichen, die in ihrem Ausmaß in etwa identisch waren mit dem, was jetzt in Tahiti passiert.
Was ist nun der soziale Hintergrund der jüngsten Unruhen? Pierre Jardin verweist auf die französische Subventionspolitik. Französisch-Polynesien lebt fast vollständig von dieser Subventionspolitik Frankreichs.
Als die französischen Überseegebiete in den 60er Jahren die letzten Bestandteile des französischen Kolonialreichs noch darstellten, bekamen sie eine Funktion zugewiesen, die im Grunde genommen einmalig in der Kolonialgeschichte ist. Sie sollten sozusagen als Vorposten französischer Kultur auch Demonstrationsobjekt für eine erfolgreiche Entwicklung sein. Man wollte damit der sogenannten Dritten Welt zeigen, wie Entwicklung funktionieren kann, wenn man sich nur sorgfältig genug darum kümmert. Und Frankreich investierte ab Ende der 60er Jahre in etwa, sehr, sehr hohe Summen, jährlich sehr hohe Summen für den Ausbau von Infrastrukturmaßnahmen und für den Ausbau der oder überhaupt der Einführung der Sozialgesetzgebung in diesen Inseln. Was Frankreich allerdings mit diesem Geld nie schaffte, war vernünftige Arbeitsplätze aufzubauen. Diese Inseln waren wirtschaftlich immer sehr benachteiligt. Die geografische Randlage, die Kleinheit, die es unmöglich machte, eine binnenorientierte Industrie aufzubauen. Das nicht, wenn man von Neukaledonien absieht, das Nichtvorhandensein von mineralischen Rohstoffen, machte dieses ganze Unterfangen natürlich sehr, sehr schwierig. Was Frankreich allerdings schaffte, war, wie gesagt, eine bemerkenswerte Infrastruktur aufzubauen. Infrastruktur, die natürlich sehr kostspielig zu unterhalten war. Was Frankreich wiederum nicht schaffte, war eine vernünftige Verteilung dieser Gelder in den Gesellschaften selbst zu erreichen. Was sich im Zuge dieser Subventionspolitik Frankreichs in diesen Gesellschaften ausbildete, war auf der einen Seite eine Kaste der Neureichen, vor allem jenen, die an den politischen Hebeln saßen und die sich Gelder, die aus Paris kamen, in einem viel, viel größerem Maße aneignen konnten als die normale Bevölkerung, sag ich mal.
Vor allem hatte die französische Subventionspolitik den Zerfall der Landwirtschaft und der bäuerlichen Subsistenzlandwirtschaft zur Folge. Landwirtschaft war aber der primäre Erwerbszweig und die primäre Versorgungsgrundlage der einheimischen Bevölkerung.
Das hatte dann zur Folge, dass viele Leute halt arbeitslos waren und es kam zu einer, würde ich mal sagen, dualen Gesellschaft. Auf der einen Seite die, die direkt vom französischen Staat bezahlt wurden, über ein sehr hohes Gehalt verfügen und auf der anderen Seite diejenigen, deren Existenzgrundlagen sozusagen wegschwammen im Zuge dieser Politik.
Und die soziale Polarisierung nimmt zu. Um Papeete, die Hauptstadt, haben sich regelrechte Slums gebildet.
Ein typisches Beispiel dafür ist Faa, dieser von Oscar Temaru, als diese Stadt, die Oscar Temaru als Bürgermeister hatte, ja, den Führer der Unabhängigkeitsbewegung auf Französisch-Polynesien, und deren Einwohner zum großen Teil aus Leuten bestehen, die entweder arbeitslos sind oder sich in sehr, sehr niedrigen, niedrig bezahlten Berufen betätigen. Ja.
Berichten zufolge befanden sich auch militante Gewerkschaftlerinnen und Gewerkschaftler unter den Akteuren der Riot. Eine Gewerkschaftsversammlung war Ausgangspunkt der Besetzung des Flughafens. Welche Rolle spielten die Gewerkschaften bei den jüngsten Unruhen auf Tahiti?
Warum gerade Gewerkschaften sich immer wieder als Meinungsführer darstellen, als Anführer von Protestdemonstrationen, ist ein ziemlich einfacher Grund. Es ist im Grunde genommen der Legitimationszwang dieser Gewerkschaften vor ihrer eigenen Wählerschaft, vor ihrer eigenen Mitgliedschaft. Was aber nichts an der Tatsache ändert, dass die Gewerkschaften sehr wenig Möglichkeiten haben, durchzuführen, das zu realisieren, was die Bevölkerung, was die Mitgliedschaft eigentlich von ihnen erwartet, nämlich die Schaffung von genügend dauerhaften Arbeitsplätzen.
Die polynesische Unabhängigkeitsbewegung scheint von den jüngsten Unruhen auch förmlich überrannt worden zu sein. Welche politischen Perspektiven hat diese Unabhängigkeitsbewegung?
Die einzige dauerhafte Größe der letzten Jahre war eigentlich die Partei von Oscar Temaru, der seinen Standpunkt im Prinzip beibehalten hat, im Gegensatz zu allen anderen politischen Parteien. Unabhängigkeit, die Oscar Temaru ja im Endeffekt propagiert, stößt natürlich bei der Bevölkerung Tahitis auf ein gewisses Misstrauen, weil jeder weiß, dass er von den französischen Zahlungen absolut abhängig ist und Oscar Temaru auch kein kohärentes Wirtschaftsprogramm bislang entwickeln konnte, das den Leuten Vertrauen in eine unabhängige Zukunft geben konnte. Insofern kann man schon sagen, dass eigentlich diese ganzen Unabhängigkeitsforderungen, sieht man mal von einer militanten Minderheit ab, auf Französisch-Polynesien in absehbarer Zukunft wohl kaum eine Chance haben.